Ja, guten Morgen von meiner Seite und es ist schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung und wie ihr vielleicht schon an meinen ersten Worten erkennt, kommen wir nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Meine Familie, also meine Frau nicht, wir sind ursprünglich aus Sachsen. Die Männer, mindestens die Männer kennen die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, Radeberg. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja? Ja, doch, doch, jemand... Genau, dort sind wir aufgewachsen in Sachsen. Meine Frau ist Krankenschwester. Ich habe dann Theologie studiert und ich war dann einige Jahre in Chemnitz Pastor. Aber wir wussten irgendwie schon unabhängig voneinander als Jugendlicher, dass Gott uns auch in eine Mission beruft. Wie das konkret aussehen konnte und was das wirklich bedeutet, da haben wir nie eine Ahnung gehabt. Aber irgendwie dieser Gedanke, diese Berufung hat uns eigentlich auch nie verlassen. Und so in dieser Zeit, auch in der wir in Chemnitz gelebt haben und dann zwei Kinder bekommen haben, das war immer so das, was noch da war. Und irgendwann wussten wir, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Und wir sind dann 2011 zum WEC gekommen, also der Missionsgemeinschaft Weltweiter Einsatz für Christus, und wurden dann von WEC aus weggesandt, und zwar nach Südafrika. Wir wurden dort Teil einer christlichen Lebens- und Dienstgemeinschaft, sind also mit zwei Kleinkindern dort angekommen und dann nach einem Jahr kam dann noch unser drittes Kind zur Welt. Zwei von unseren Kindern sind noch heute hier. Das ist sehr cool. Und dort haben wir gelebt, und zwar bis letztes Jahr. Also bis letztes Jahr. Wir sind im deutschen Sommer letzten Jahr zurückgekommen. Waren 11 Jahre in Südafrika gewesen. Und das hat uns als Familie unwahrscheinlich bereichert. Es war eine Zeit, die man kaum in Worte fassen kann für uns. Wir haben wirklich eine neue Heimat gefunden, neue Familie gefunden. Wir durften dienen ganz verschiedenster Art und Weise. Wir hatten ganz viele Projekte auf dem Gelände gehabt, hatten Projekte dann in den sogenannten Townships, in den Armsiedlungen gehabt, hatten eine Gemeinde vor Ort. Das war enorm bewegend. Und wir haben gemerkt, wie Gott letztendlich durch uns wirkt, aber auch uns selber beschenkt. Und manchmal denke ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass Leute überhaupt nie in die Mission wollen. Ja? Das war für uns das Allerbeste. Also für unsere Kinder vor allem war es schwierig, nach Deutschland zurückzukommen. Wie kann man in diesem Land leben wollen? Ja, also Jesus, ja, ich folge dir wo auch immer hin, aber doch nie nach Deutschland. Also ich bin begeistert von dem, im Ausland zu leben, Gott zu dienen. Für uns als Familie war das der Hammer. Aber die Zeit ist gekommen und wir sind letztes Jahr, wie gesagt, zurückgekommen und wohnen jetzt unweit von hier, knappe halbe Stunde entfernt in Eppstein. Das ist die Zentrale von der Missionsgemeinschaft, jedenfalls die Deutschlandzentrale. WEC International. Das International, das steht auch nicht nur dafür da, dass es schön klingt, ja, dass es groß klingt, sondern das ist tatsächlich eine internationale Missionsgemeinschaft. Die wurde gegründet von einem Engländer, C.T. Studd. Er ist so ein Pioniertyp, so ein Draufgänger gewesen, so ein echter Charakter, den man heute in kein Missionswerk mehr anstellen würde. Ja. Der würde von vornherein abgelehnt werden, der würde jeden Test fehlen, versagen, aber der hat alles aufgegeben. Der war ein großer Sportler in England. Der hat Cambridge-Abschluss gemacht. Der hatte eine reiche Familie gehabt. Und er hat letztendlich alles aufgegeben, um nach China zu gehen. Und von China nach Indien. Und als er dann zur Mitte 40 zurückkam und eigentlich gesundheitlich völlig kaputt war, hat Gott ihn ins Herz gelegt, nach Afrika zu gehen, zu den Stämmen, die noch nie von Jesus gehört haben. Und alle haben gesagt, oh, oh, oh. Bleib zu Hause, kümmere dich um deine Frau, wäre erstmal gesund. Und er hat gesagt, aber Gott hat mich berufen. Und er ist dann losgegangen, ist nach Afrika gegangen, immer weitergezogen und hat dort letztendlich auch sein ganzes Leben und den Rest seines Lebens verbracht. Das ist schon ein Typ mit so Ecken und Kanten. Aber er hat eine Sache gesagt, die eigentlich bis heute auch so unser Missionswerk prägt. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, eine kurze Unterbrechung. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, glauben wir das? Glaubt ihr das? Amen. Ja. Amen. Manche zögerlich. Amen. Ja. Also ich glaube, das ist ganz gut, und solche Sachen mal bewusst werden. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, das heißt, wenn er sein Leben für mich gegeben hat, dann jetzt sein Zitat weiter, dann kann doch für mich eigentlich kaum ein Opfer zu groß sein für Jesus. Oder? Oder? Ja. Ja, das war so seine Herzenseinstellung, sagte, hey, ich habe Jesus in meinem Leben erfahren dürfen. Viel, viel größer als allen Reichtum in dieser Welt. Und er hatte Reichtum. Ja, als alle Ehre, die er als großer Sportler bekommen hat. das, was Jesus mir schenkt, übertrifft doch alles. Und wenn dieser Jesus sein Leben für mich gegeben hat, was halte ich mein Leben zurück und halte an Sachen fest, die in den Augen der Welt so wichtig sind? Das war so seine Lebenseinstellung. Und aus diesem, von diesem einen Mann, den man wirklich so irgendwie als ein bisschen ja, verrückt betiteln würde, ist jetzt letztendlich eine Missionsgemeinschaft geworden mit über 1800 Langzeitmissionaren auf der ganzen Welt. Und das Schöne ist, das sind halt nicht nur die Deutschen, die Engländer und die Amerikaner und die retten den Rest der Welt, ja? Sondern es sind heute Mitarbeiter aus 80 Nationen dabei. Also 80 Nationalitäten. Wir haben ganz viele Leute jetzt aus Asien. Wir haben Mitarbeiter jetzt aus Osteuropa. Wir haben Mitarbeiter aus Afrika. Und die alle zusammenkommen. Und die treffen sich dann in multikulturellen Teams über die ganze Welt verstreut. Wir sind in über mehr als 80 Ländern vertreten. Und erst diese Woche, am Montag, konnten ein Team in ein Land gehen, was bis dahin als absolut verschlossen gilt. Und wir haben einen Weg gefunden, in dieses Land zu kommen. Wir haben da 4 Jahre, hat sich dieses Team darauf vorbereitet. Und am Montag sind die ersten Leute von unserem Team in dieses Land in Asien eingereist, um dort eine Firma zu gründen, um dann dort als Christ zu leben und unseren Glauben, unsere Hoffnung weiterzugeben. Und ihr merkt schon, ich erwähne den Namen dieses Landes bewusst nicht. Weil in vielen Ländern, wo wir unterwegs sind, gehen wir nicht hin mit der Aufschrift Missionar, sondern wir gehen hin als Firmengründer, wir gehen hin, um dort als Student zu sein oder Sprachschüler oder eine Sprachschule aufzubauen. Wir gehen hin, um in dem Land zu leben und dann als Christ dort ein Zeugnis zu sein, aber nicht offiziell als Missionar, weil oft die Länder, in denen wir sind, das sind muslimische Länder, buddhistische, hinduistische Länder, dort, wo der christliche Glauben auch verfolgt ist. Ja? Dort, wo man offiziell nicht von Jesus weiterreden darf, dort sind wir ganz oft unterwegs. Und das ist unser Fokus mit dem Ziel. Und das steht jetzt hier auf Englisch, to see Christ known, loved and worshipped by the unreached peoples of the world. Dass aus allen Völkern, aus allen Nationen Menschen Jesus anbeten werden. Und vor allem die Nationen, die bisher noch nie von Jesus gehört haben. Und das ist so das Ziel. Wie das funktioniert, was da passiert, das ist oft ganz unterschiedlich. Das hängt wirklich davon zusammen, in welchem Land wir unterwegs sind, wo gerade unser Team sind. Das kann dann sein durch Evangelisation, das kann sein durch Gemeindegründung, Bibelübersetzung, medizinischen Dienst, Sprachschule, wie auch immer. Der Weg ist eigentlich nicht so wichtig. Das Ziel, dass Leute diesen Jesus kennenlernen. Und dafür sind wir unterwegs. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben über 1800 Menschen, die Langzeit sind, aber wir haben auch immer wieder Kurzzeit. Das heißt, Kurzzeit 3 bis 12 Monate, Leute, die sagen, ja, nach der Schule oder nach dem Studium oder im Studium, ich habe Zeit, ich möchte ganz bewusst gehen. Ich möchte einfach das selber mal kennenlernen und ich möchte einen Teil meines Lebens geben, um zu sehen, vielleicht liegt da auch eine Berufung drin für mich. Ja. Wir haben also dieses Kurzzeitprogramm und seit ganz neun haben wir auch ein Programm, und das nennt sich Dive Into, das seht ihr hier ein paar Flyer. Das ist ein Programm, wo Leute zwischen 3 und 5 Wochen einfach mal ganz bewusst in Mission hineinschnuppern können. Leute, die sagen, ich habe Urlaub, ich habe 3 Wochen Urlaub im Jahr, ich wollte schon immer das mal sehen, auch was das für mich bedeuten könnte, wie funktioniert das? Das ist eine Möglichkeit, super in verschiedene Länder zu kommen, mit einem internationalen Team hineinzugehen und Mission mal zu kosten und mal zu sehen, was bedeutet das. Und ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick geben in das, was das bedeutet. Das ist jetzt ein ganz kurzes Video. Es ist auf Englisch. Ich sage dann hinterher vielleicht 2, 3 Sätze auf Deutsch dazu. Aber einfach, damit ihr seht, was das auch bedeuten kann. Jetzt hoffen wir, dass das passt und klappt.
Dive in the Southeast Asia. Are you ready to experience differences? To encounter and serve people from a variety of cultures and languages in a country rich in cultural diversity? Are you ready to experience new things and meet new people? Are you ready to explore for yourself who you are and who God is? Do you want to take time to seek God's will for your life in building His kingdom? Are you ready to be challenged?
prepared to be stretched and challenged as you serve children in a variety of contexts. As you serve and bless others, we hope you too will experience God's blessing. Are you ready to dive in?
Are you ready? Das, bist du bereit? Und das ist die Frage, die ihr letztendlich dahinter stellt. Und diese Frage, die wir auch so in diesem Gottesdienst ein Stück uns fragen wollen, sind wir bereit, der Berufung Gottes zu folgen, was auch immer es kosten wird, wo auch immer uns Gott hinsenden wird, was auch immer Gott für uns auch vorbereitet hat. Und ich habe jetzt Sabine noch mitgebracht. Und Sabine ist eine unserer Mitarbeiterinnen und die würde jetzt ganz kurz einfach auch sagen, was das für sie gerade ganz aktuell bedeutet.
Ja, guten Morgen, ich bin die Sabine. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Süden Deutschlands, von daher ist meine Herzenssprache Schwäbisch. Ich liebe es und ich liebe auch in dieser Kultur zu sein. Ich bin 50, bin seit vor 23 Jahren hat Jesus mich gecasht, hat gesagt, ich hab echtes Leben für dich. Und so darf ich seit 23 Jahren mit ihm unterwegs sein, mich von ihm führen und prägen und verändern lassen. Ich bin Sozialpädagogin, habe in diesem Beruf, nachdem ich 2 Jahre an der Bibelschule war, habe ich als Sozialpädagogin jetzt fast 20 Jahre gearbeitet. Und es gab dann den Punkt, wo ich einfach wissen wollte nochmal, Gott hat mir eine Liebe für Russland eigentlich ins Herz gelegt, mit vor 23 Jahren schon. Und ich wollte wissen, was ist mit dieser Liebe, was ist mit diesem Herz? Und so hat Gott vor 3 Jahren mich nochmal rausgenommen aus diesem Alltag, in dem ich gelebt habe, aus diesem Leben, aus dem, wo er mich gebraucht hat in meiner Umgebung im Schwäbischen. Und hat mich herausgefordert, eben in eine etwas andere Region zu folgen, nach Zentralasien, in einen muslimischen Kontext, in eine Volksgruppe, die unerreicht ist, wo Menschen sind, die noch nie von Jesus gehört haben oder die auch einfach kein christliches Zeugnis um sich herum haben. Und so darf ich in der Vorbereitung sein. Der Plan war, im September schon auszureisen. Hier war eine Frage, to be stretched. Ich brauche viel Geduld, brauche viel Ausdauer. Ich werde von Gott geformt und von daher bin ich noch hier und bin weiter am Vorbereiten und Ausstrecken nach dem, wo Gott eine Tür öffnet. Genau, und ich darf heute mit hier sein, freue ich mich und werde nachher auch vorne am Stand sein. Vielleicht ergibt sich das eine oder andere Gespräch.
Ja, Sabine hat es gesagt, wir haben noch einen Stand und dann könnt ihr auch dort mit uns ins Gespräch kommen, auch über Weghören und verschiedene andere Sachen auch. Generell den Gedanken Mission ins Gespräch kommen. Für uns, ich hatte gesagt, für uns war diese Zeit in Südafrika sehr, sehr prägend als Familie. Und für mich jedes Mal so das Highlight, so ein Höhepunkt schlechthin, war eigentlich Sonntag unser Gottesdienst. Und zwar zu merken, wie Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturen, und Südafrika hat ja Schwarz und Weiß und alles Mögliche dazwischen und verschiedene Sprachen, 11 offizielle Landessprachen, ganz arm und superreich, alles zusammen. Und es hat sich dann auch so in unserer Gemeinde so zusammengekommen, war für mich oft so eins der absoluten Höhepunkte, wie wir im Gottesdienst zusammen Gott angebetet haben. Und wie plötzlich alle Unterschiede, die uns so ausgemacht haben und die offensichtlich waren, ob das unsere Hautfarbe war, unsere Sprache war, unser kultureller Hintergrund, wie all das plötzlich weggefallen ist und wie wir Gott gemeinsam anbeten durften. Und das war für mich immer so ein Stück, wie so ein Vorgeschmack auf den Himmel. In Offenbarung 7 sieht Johannes eine Vision und dort steht, danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron. Die standen vor dem Thron, die haben das Lamm angebetet. Das ist so diese himmlische Vision, diese Vision der Ewigkeit. Wie stellen wir uns Ewigkeit vor? Das ist ein Teil der Ewigkeit, dass wir aus allen Nationen, aus allen Kulturen und Sprachen vor Gott stehen werden und ihn anbeten. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass heute Ewigkeitssonntag ist. Ja? Ewigkeitssonntag und Missionsgottesdienst, das passt also super zusammen. Weil es geht letztendlich nicht nur darum, dass du deine Berufung findest, dass du irgendwas Gutes tust für Gott. Es geht um Ewigkeit. Es geht um Ewigkeit. Und es ist ganz wichtig für uns, als Christen ewig in der Ewigkeitsperspektive zu leben. Es geht um unsere Ewigkeit, aber auch die Ewigkeit der anderen. Ja? Dass wir das im Blick haben. Es geht nicht nur, dass wir ein erfülltes und gesegnetes Leben haben. Dazu hat uns Gott nicht berufen, damit wir ein gesegnetes Leben führen hier. Sondern er hat uns berufen, dass wir in dieser Ewigkeitsperspektive leben. Dass Gott sagt in Timotheus, ich möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle Menschen in diese Ewigkeit hineinkommen. Ja? Ich glaube, wir im westlichen Kontext, Wir tun es schon schwer mit dem Gedanken Tod. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir überrascht sind, wenn Leute sterben. Oder wir wollen das ganz bewusst nicht. Wir klammern das aus, den Gedanken des Todes. In Afrika gehört der Tod zum Leben dazu. Die Leute waren ständig mit Tod konfrontiert. Als wir ankamen, war noch so die HIV-AIDS-Pandemie. Meine Frau als Krankenschwester hat in einem Hospiz gearbeitet und es sind ständig Leute gestorben. Aber nicht nur dort in dem Hospiz, sondern auch generell. Man hat ständig mit Tod, wurde man mit Tod konfrontiert. Und für die Leute gehörte Tod zum Leben. Und die Leute haben auch immer wieder an Ewigkeit gedacht. Für uns in unserem westlichen Kontext versuchen wir das auszuklammern, diesen Gedanken Tod. Weil wir fast schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass etwas nach dem Tod kommt. Aber die Bibel weist uns darauf hin und sagt, es gibt eine Ewigkeit. Und zwar eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes und der Ewigkeit getrennt von Gott. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir das verstehen, dass wir Gottes Perspektive auch für unser Leben bekommen. Als Jesus seine ersten Jünger berufen hat, was hat er denn zu den Jüngern gesagt? Er hat gesagt, kommt und folgt mir nach. Und was hat er dann gesagt? Im gleichen Satz? Und ich werde euch senden. Als Menschenfischer. Kommt und folgt mir nach und ich werde euch senden. Wenn wir in der Nachfolge Jesu leben wollen, dann sind wir berufen, hinauszugehen. Dann sind wir berufen, seine Botschafter zu sein. Wir haben das gehört von Vision der Petrusgemeinde mit dem Vers aus Matthäus 28. Geht hin zu allen Völkern. Als Jesus seine Jünger berufen hat, vom ersten Tag an, hat er sie auf ihre Berufung hingewiesen, bis zum letzten Tag, wo er zu ihnen sagt, geht hin. Warum? Weil es Gottes Anliegen ist, tatsächlich, dass Leute die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Du und ich, aber halt nicht nur du und ich, sondern Menschen, die bisher Jesus noch nicht kennen. Ich möchte heute mit uns gemeinsam einen Text lesen, der viel davon ausdrückt, wozu Gott uns berufen hat. Muss mal gucken, ob das funktioniert. Wir sind noch am Arbeiten. Der Text steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und wenn ihr eure Bibeln mit habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Der Text wird bald hier vorne kommen. Jetzt ist er schon da. Genau, vielleicht lese ich von hier. Ich habe es aus der neuen Genfer Übersetzung. Und ich möchte einfach, dass wir so diese Verse ein Stück durchgehen und ein Stück verstehen davon, was auch Paulus uns hier sagt. Paulus schreibt, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Es ist interessant, in diesem Korintherbrief Paulus muss sich ständig rechtfertigen. Immer wieder haben wir das Gefühl, dass Paulus sich rechtfertigt. Und auch hier, Paulus rechtfertigt sich für seinen Lebensstil, für seinen Auftrag, den er empfunden hat. Ja? Er wurde von Gott berufen, hinauszugehen und die Menschen, die bisher noch nie von Jesus gehört haben, zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Und er schreibt das finde ich so wunderbar, diese Worte, aus Ehrfurcht vor Gott. Aus Ehrfurcht vor Gott bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Ja, Paulus, wenn er von Bemühen schreibt, dann ist das eine Untertreibung. Ja, also bei Paulus war das mehr als ein Bemühen. Aber das, was dahinter steht, ist, ich lebe in Ehrfurcht vor Gott. Und ich erkenne Gott als den allmächtigen Gott an. Und ich habe verstanden, was auf Gottes Herzen liegt. Und auf Gottes Herzen liegt, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen ihre Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und wenn ich in Ehrfurcht vor Gott lebe, dann kann ich das nicht ignorieren. Dann kann ich sein Wort nicht ignorieren. Dann kann ich seinen Auftrag an uns nicht ignorieren. Aus Ehrfurcht vor Gott bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Ich finde es ganz beeindruckend, so diese Einstellung. Es geht gar nicht darum, um irgendwas zu tun, nur. Es geht darum, in Ehrfurcht vor unserem Gott zu leben. In Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zu leben. Und sagen, Gott, ja, ich erkenne dich als Gott an. Ich erkenne dich und dein Wort als Maßstab meines Lebens an. Ich erkenne an, dass du der Anfänger und Vollender bist. Ich erkenne an, dass wir irgendwann mal vor deinem Richterstuhl offenbar werden müssen, dass wir uns rechtfertigen, dass wir vor dir stehen werden und ja, Rechenschaft abgeben auch über unser Leben. Und aus dieser Ehrfurcht vor dir, aus dieser Ehrfurcht vor dir, wird dein Herzensanliegen zu meinem Herzensanliegen. Selbst dann, wenn wir Gegenwind erfahren. Und für Paulus hat es viel, viel Ärger mit sich gebracht, dass er in dieser Ehrfurcht vor Gott gelebt hat. Dass er unterwegs war für Jesus. Und ganz ehrlich, wenn wir heute in dieser Überzeugung leben, dass Jesus Christus Gott ist, wenn wir heute in der Überzeugung leben, dass es einen allmächtigen Gott gibt, dann werden auch wir Gegenwind bekommen. Wenn wir uns zu den biblischen Maßstäben bekennen, wenn wir sagen, das Wort Gottes ist der Maßstab meines Lebens, dann werdet ihr merken, wie Leute euch hinterfragen werden. Wie Leute sagen, das darf man heute gar nicht mehr so sehen. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das kann man heute nicht mehr so in dieser Absolutheit sagen. Und wenn man dann diesen Gedanken von Mission ins Spiel bringt, dann werdet ihr merken, wie viel Gegenwind euch entgegenkommt. Wie könnt ihr auftreten mit diesen, alle müssen an Jesus glauben? Es geht doch nicht um alle müssen. Es ist eine Einladung, diesen lebendigen Gott kennenzulernen. Aber ganz schnell werden wir konfrontiert dann mit diesem Statement, ja, aber ihr zerstört doch Kultur, ja, wenn ihr aus dem Westen kommt und überall hingeht. Ihr zerstört Kultur und die anderen Völker glauben doch auch. Dienen wir nicht alle einem Gott? Ganz schnell werden wir merken, wie wir mit solchen Dingen konfrontiert werden von Leuten, die wahrscheinlich selber noch nie in so einem Land gelebt haben oder das erfahren haben. Ja. Ganz nebenbei, jede Schule, die in Afrika gebaut wird, jeder Brunnen, der in Afrika gegraben wird, jedes Smartphone, was nach Afrika kommt, jede Coca-Cola-Dose, die nach Afrika geliefert wird, zerstört Kultur, verändert Kultur. Jede Schule verändert Kultur, jede Schule. Jeder Brunnen verändert Kultur, das ist ganz normal. Und wenn wir kommen mit der Botschaft von Jesus Christus, dann zerstört das nie Kultur. Aber das setzt frei, das schenkt neues Leben. Es ist unglaublich, das mit selber erleben zu dürfen. Was für ein Geschenk, welche Befreiung das ist, wenn Leute Jesus kennenlernen, freigesetzt werden und mit einer neuen Hoffnung leben. Mission und vor allem Jesus Christus, ja, verändert Kultur, weil es Leben verändert. Aber wir müssen auch mit Gegenwind rechnen. Und für Paulus war das ganz normal. Aber das hat ihn nicht gehindert, weiterzugehen. Warum? Und wir dürfen das hier weiterlesen. In Vers 14 steht, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. sagt, bei allem ist das, was uns wirklich antreibt, ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes für mich, die ich selber erfahren habe. Und die Liebe Gottes für alle anderen Menschen. Wir sind sehr gut als Christen, uns dieser Liebe Gottes bewusst zu werden. Wir besingen die Liebe Gottes, wir lesen die Liebe Gottes. Das ist das, wo wir uns sehr wohl fühlen. Und das ist richtig, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Leben. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab für dich, für mich und für jeden anderen Menschen genauso. Und diese Liebe Gottes, die mir gilt und jeden anderen Menschen, diese Liebe Gottes treibt Paulus an, sagt, ich kann gar nicht anders. Ich kann überhaupt nie anders, als hinauszugehen und diese Botschaft weiterzugeben. Diese Liebe Gottes ist mein Antrieb. Und jetzt die Frage an uns. Treibt dich, treibt mich die Liebe Gottes an, Menschen von ihm zu erzählen? Ganz ehrlich, ist die Liebe Gottes etwas, was uns wirklich antreibt, hinauszugehen, dort, wo wir wohnen, in unseren Schulen, und auf Arbeit, dort, wo wir unterwegs sind? Oder sind uns die Leute um uns herum nicht oft egal? Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass sie nie Jesus kennenlernen, dass sie nicht Jesus kennen, dass sie nicht Gott anbeten. Das ist schon Alltag für uns. Treibt uns diese Liebe Gottes wirklich noch an? Oder sind wir nicht manchmal sogar verurteilend gegenüber den Leuten, die Jesus nicht kennen? Wir verurteilen ihr Lebensstil, wir verurteilen das, was sie tun, wir verurteilen ihre Meinung. Die Liebe Gottes, sagt Paulus, das hat ihn erfüllt. Und diese Liebe möchte er weitergeben. Das ist diese Liebe, die ihn antreibt, Menschen, ja, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann spricht er weiter und sagt, und er, Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und ich glaube, das ist für mich so, eigentlich so der Knackpunkt bei all dem. Wir können das hören und wir können die Paulus-Gedanken hören und sagen, das ist okay. Die Frage ist, was machen wir damit? Was machst du damit ganz persönlich? Für wem lebst du? Für wem lebst du? Für wem lebe ich? Für wem leben wir? Jesus ist für alle gestorben, damit die leben, die heute an Jesus Christus glauben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Für wen leben wir? Für wen setzen wir unser Leben ein? Geht es nur um uns? Und wir stehen in der Gefahr, in der christlichen Selbstzentriertheit zu leben. Wir stehen heute in der Gefahr, dass wir Gott auf das reduzieren, was er uns Gutes tun kann. Ja, Gott möchte uns segnen. Ja, Gott möchte uns berühren. Ja, Gott möchte und ist bei uns alle Tage. Deshalb gehet hin, heißt das. Ja? Ja, Gott möchte dir begegnen. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Wir sind zu mehr berufen. Und letztendlich fordert Jesus uns sehr stark heraus und sagt, hey, wenn du mir nachfolgen möchtest, Matthäus 16, 24, wer mir nachfolgen möchte, wer wirklich mein Jünger sein möchte, der soll sich selber verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet zu sterben. Das bedeutet zu sagen, okay, Jesus, du hast mein Leben. Und ich bin bereit für das, was du für mich vorbereitet hast. Ja, die Leute haben uns auch damals hinterfragt und haben gesagt, wie könnt ihr als junge Familie mit zwei kleinen Kindern nach Südafrika zu gehen, wo es hochkriminell ist, ja, ihr habt keine Ahnung, was euch dort erwartet, damals gab es noch keine Webseite, wir konnten nicht gucken, was dort passiert, ja, wir konnten kaum Englisch, wie könnt ihr nur? Ist es überhaupt vernünftig? Wusste ich auch nicht, ob das vernünftig ist. Aber wir wussten, dass Gott uns berufen hat. Wir wussten, dass Gott sagt, das ist das, was ich für euch vorbereitet habe. Und für mich war das da nicht die Frage nach Vernunft, sondern nach Gehorsam. Bin ich bereit, Sagen, Gott, was auch immer du für mich vorbereitet hast in meinem Leben, und das sieht für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich aus, und es hat nichts zu tun mit Land oder Stadt. Es hat zu tun einfach, bin ich bereit, mein Leben für Jesus einzusetzen, so wie er sein Leben für mich gegeben hat. Und dann schreibt Paulus Vers 16, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir kennen diesen Vers, ja? Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist ein Vers, der etwas aussagt über unsere Identität in Jesus. Wenn wir zu Jesus gehören, dann nimmt er uns hinein in seine Familie und er gibt uns eine ganz neue Identität und sagt, du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes, geliebt, gerechtfertigt, du gehörst zu meiner göttlichen Familie. Ich glaube, das verstehen wir oft überhaupt nicht, diese Dimension, von der Paulus hier spricht, ja? Hineingenommen in seine Familie. Und dann geht es weiter im Vers 18. Gucken wir mal. Ja, Vers 18. Und das alles ist Gottes Werk. Wir sind gerecht gesprochen aus Gnade, Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Merkt ihr etwas hier? Vers 18 und Vers 19 spricht von einer doppelten Berufung. Und Vers 18 und Vers 19 ist der gleiche Gedanke zweimal ausgedrückt. Auf der einen Seite sagt Gott, ich habe euch versöhnt mit mir, ich habe euch hineingenommen, ich habe euch diese Identität gegeben, ihr gehört zu mir. Und dann steht jeweils und. Ja? Vers 18, ich habe euch erwählt, und. Vers 19, genau das Gleiche, es gibt ein und. Ich habe es noch nie so mit Sprachen gehabt, ja? Weder Hochdeutsch noch Englisch, ist für mich nie so ganz einfach. Aber ich weiß, auch selbst ich weiß, dass wenn ein Un steht, dann geht es weiter. Ja? Und das ist so diese doppelte Berufung. Wir sind berufen in seine Familie und wir sind berufen, Botschafter der Versöhnung zu sein. Gott hat uns versöhnt mit ihm durch Jesus Christus und hat uns beauftragt, diese Versöhnung, diese Botschaft hinauszutragen. Vers 20, deswegen treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Oder wie Luther das übersetzt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus wusste sehr klar, was sein Auftrag war, als er hier gelebt hat. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und als er dann am Ende seines Lebens war und sich mit seinen Jüngern nochmal getroffen hat nach der Auferstehung, dann sagt er zu ihnen, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Das ist wie so ein Staffelstab, ja? Die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus mitgelaufen oder mitgerannt. Bei so einem Staffelrennen, ja, dann gibt es so ein paar Meter, wo der bisherige Läufer und der neue Läufer zusammenlaufen. Und dann wird dieser Staffelstab übergeben. Und das ist dieser Moment der Staffelstabübergabe hier, wo Jesus dann sagt, so sende ich nun euch. Mein Auftrag, meine Berufung wird zu eurer Berufung. Geht hin, ihr seid nicht der Retter dieser Welt. Ganz gut für uns manchmal das im Kopf zu haben. Wir sind nicht die Retter. Wir sind nicht die Retter. Aber wir kennen den Retter. Ja? Wir sind nicht berufen, Rechthaber zu sein, sondern Liebhaber. Die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir als Westeuropäer müssen aufpassen, wie wir auftreten, wenn wir unterwegs sind. Wir kommen nicht mit der Lösung und dem besseren Lebensstil, sondern das, was wir weiterzugeben haben, ist Jesus Christus. Die Rettung, den Retter und durch ihn Ewigkeit. Als wir letztes Jahr nach Deutschland zurückgekommen sind, sind uns natürlich ein paar Sachen aufgefallen, die anders geworden sind über all die Jahre. Ja, die sich verändert haben, auch kulturell und auch Themen, die in der Gesellschaft wichtig geworden sind. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, relativ schnell, ist das Thema Rettung. Das Thema Rettung war 2010, als wir noch hier in Deutschland waren, kaum präsent. 2022 war das überall. Wir retten alles. Ja? Wir retten Lebensmittel. Da gibt es verschiedene Programme. Beim Supermarkt gibt es Rette-mich-Regale und was auch immer. Man kann Lebensmittel retten. Ja? Wir retten Tiere. Eine ganze Generation klebt sich auf der Straße fest, um die Umwelt zu retten. Wir retten alles. Rettung ist extrem wichtig geworden in Deutschland. Müsst ihr mal gucken, auch durch die Nachrichten. Nur wir Christen, die wir berufen sind, Rettungsbotschafter zu sein. Wir tun manchmal so, als geht uns das Ganze nichts an. Ja? Das ist unsere Berufung. Gott hat uns Versöhnung geschenkt, hat dich versöhnt und hat dir den Auftrag gegeben. Wir dürfen hinausgehen, angetrieben von der Liebe Gottes und sagen, hey, diese Hoffnung, die Gott in mich hineingelegt hat, die ich selber haben darf, es gibt nichts Besseres, als diese Hoffnung weiterzugeben. Und diese Welt, Kelsterbach, Frankfurt, unser Kreis, unser Land, unsere Stadt und bis ans Ende dieser Welt, sie brauchen Leute, die aufstehen und sagen, ja, das ist diese Hoffnung. Wir kennen den Gott der Ewigkeit. Wir kennen den Gott der Ewigkeit. Und egal, was Gott für dich vorbereitet hat, ob du hier in Kelsterbach wohnst oder woanders wohnst oder ob du ins Ausland gehst, die Berufung ist eigentlich immer die gleiche. Wir sind berufen, Versöhnungsbotschafter zu sein, Menschen auf Gott hinzuweisen. In unseren 11 Jahren in Südafrika hatte ich gesagt, wir haben in einer Lebensgemeinschaft gewohnt, die sich sehr um benachteiligte Menschen gekümmert hat. Wir hatten in dieser Zeit knapp 1000 obdachlose Männer, die bei uns gewohnt haben. Ganz viele Alkoholiker, ganz viele Heroinabhängige, war extrem herausfordernd, aber wir durften ihnen dienen. Wie gesagt, knapp 1000 Leute haben über diese ganze Zeit bei uns gewohnt damals mit. Und wir haben ja, Tag und Nacht ihnen gedient. Wir haben in unserem HIV-Hospiz hunderte Menschen gepflegt, bekleidet auf ihrem letzten Weg letztendlich, auf ihren letzten Metern. Vor allem in der Corona-Pandemie haben wir Lebensmittel verteilt. Tonnenweise Lebensmittel. Ja, als dann ein ganzes Land letztendlich in den Lockdown gegangen ist, viel schlimmer als in Deutschland, viel extremer. Keiner durfte mehr sein Haus verlassen, außer zum Supermarkt oder zum Doktor. Und wenn man dann sich vorstellt, dass vielleicht in unserer Stadt 70% als Tagelöhner arbeiten, das heißt, das, was ich verdiene heute, das kann ich jetzt einsetzen, um was zu essen zu kaufen. Und die meisten von diesen Tagelöhnern durften überhaupt über Monate nicht mehr raus. Und die mussten zu Hause bleiben. Und die Frage war, das, was ich zu Hause habe, reicht vielleicht für 2, maximal 3 Tage. Was passiert dann? Und wir wurden dann beauftragt von der Stadt und durften mit unserem Projekt dann Lebensmittel weitergeben. Wie gesagt, tonnenweise, jede Woche. Wir haben verschiedenste andere Projekte gehabt. Über Jahre haben wir Menschen gedient. Aber ganz ehrlich, der größte Dienst, das Wertvollste, was wir Menschen weitergeben konnten, war, dass sie Jesus Christus kennengelernt haben. Nichts verändert Leben so sehr. Nichts bringt mehr Hoffnung. Und nichts hat größeren Ewigkeitswert. All die anderen Dienste, die waren gut. Und es war richtig. Und wir haben gedient, Tag und Nacht. Und wir durften dadurch Jesu Liebe sichtbar machen. Aber das Beste, was wir Leuten anbieten konnten, war, dass wir sie auf Jesus Christus hingewiesen haben, als ihren Retter. Das hat Ewigkeitswert. Nur das hat Ewigkeitswert. Es gab einen Moment, wo ich das gemerkt habe, was es bedeutet, wie sehr Menschen freigesetzt wurden und Hoffnung bekommen. Und zwar gab es eine Geistheilerin, so eine traditionelle Frau, die immer wieder mit den Ahnengeistern in Kontakt war. So eine ganz so eine Schlüsselperson in so einem afrikanischen Dorf. Und als sie gemerkt hat, wovon wir reden, hat sie ganz bewusst uns ausgeklammert. Wir durften nie auf ihren Grundstück. Sie war immer nicht da, wenn wir ins Dorf kamen, und von Jesus zu reden. Sie hat sich bewusst zurückgezogen von uns, bis zu dem Tag, als ein kleines Mädchen bei ihr auf dem Grundstück ertrunken ist. Die kam zu einem Mädchen und wollte Wasser holen aus dem Wasserkanister und ist kopfüber reingefallen und ist dann ertrunken. Und bevor sie gefunden war, war sie tot. Und einen Tag später sind wir wieder in diesem Dorf unterwegs gewesen und wir sind zu dieser Familie von diesem Mädchen gegangen. Wir saßen dort und diese Nachbarin saß mit dort und ich habe was gesagt zu der Familie und wir haben für die Familie gebetet. Und ich habe dann diese Nachbarin, diese Geistheilerin, diese Wahrsagerin, habe gesagt, darf ich mal auf deinem Grundstück, könntest du mir das zeigen? Und wir sind dann hin. Und die war so verzweifelt, dass sie uns eingeladen hat. Und ab diesem Tag durften wir jede Woche bei ihr vorbeikommen. Und sie hat ihr Haus geöffnet und hat gesagt, komm. Ihr Name war Nomusa. Nomusa ist Zulu und bedeutet auf Deutsch Gnade. Sie hat immer in Angst gelebt. Sie hat Opfer gebracht. Sie hat Sachen geschlachtet. Sie hat irgendwelche Sachen gemacht, weil sie in Angst vor den Ahnengeistern gelebt hat. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, über Gottes Gnade mit ihr zu reden. Und wir haben das getan. Immer wieder sind wir bei ihr vorbei und haben über Gottes Gnade geredet. Und einen Tag, als sie gefragt hat, wofür darf ich beten, sagte sie, heute möchte ich aus der Dunkelheit ins Licht treten. Heute möchte ich diesem Jesus folgen. Und wir haben das getan. Wir haben für sie gebetet. Und die hatte an ihrem ganzen Körper Zeichen ihrer Wahrsagerei und ihres Kultes. Sie hatte Ketten, die wir als Europäer als schöne afrikanischen Schmuck betrachten. Aber das waren alles Merkmale, dass sie den Ahnengeistern dient. Und wir sind gegangen und ich habe sie ganz bewusst nicht auf diese Sachen angesprochen. Und eine Woche später, als wir zu ihr wieder kamen, kam sie mir schon entgegengelaufen und alle Ketten, alles war abgenommen. Und ich habe sie gefragt, was ist passiert? Und ich sagte, letzte Nacht ist Gott mir begegnet. Und er hat gesagt, du musst dein Leben komplett ändern. Schneide alle Dinge ab. Alles, was dich bisher ausgemacht hat. All, wo du dein Vertrauen reingesetzt hast. Schneide das ab und schmeiß es weg. Und sie hat es getan. Und dann sagte sie, es war die erste Nacht, in der ich ohne Angst schlafen konnte. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Den ganzen Nachmittag hat sie nur noch gesagt, ich bin frei. Und dort habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn Menschen aus der Dunkelheit ins Licht kommen. Und wir dürfen diese Botschafter sein. Gott lädt uns ein, lädt dich ein, Botschafter seiner Versöhnung zu sein. Er hat etwas für dich vorbereitet. Und ich möchte dich einladen, wirklich in diese Berufung Gottes zu leben. Gott nachzufragen, Gott, wo ist dein Platz für mein Leben? Was bedeutet das für mich, Botschafter der Versöhnung zu sein? Wo kann ich Menschen auf diese Ewigkeit hinweisen? Heute ist Ewigkeitssonntag und es sollte uns herausfordern, an Ewigkeit zu denken, an unsere eigene Ewigkeit und die Ewigkeit der anderen. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für das Geschenk der Ewigkeit, was du uns gibst. Dass wir schon heute zu dir gehören, Teil deiner Familie sind, die Ewigkeit vor Augen haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du unseren Blick immer wieder auf dich richtest, dass wir wirklich in dieser Ewigkeitsperspektive leben und dass uns deine Liebe erfüllt und drängt und Botschafter dieser Ewigkeit und Botschafter deiner Versöhnung zu sein. Ich bitte dich, Gott, dass du uns erfüllst durch deinen Geist, uns befähigst, hinauszugehen, Zeugnis zu sein von dir, von dem, was du in unserem Leben getan hast. Wir danken dir, Gott, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, die uns gilt und allen anderen Menschen auf dieser Welt. Amen.